muss sagen, gestanden.
So, dann heiße ich nochmal alle herzlich willkommen. Also ich bin ja leicht nervös, obwohl ich den Raumann ja schon kenne. ich freue mich sehr, dass wir jetzt sogar Besucher da haben. Und würde doch einfach mal sagen, wir nehmen es so einfach und flowig, ne? Wie abgemacht, Raumann,
Gerne.
dass wir mal gucken, wo uns die Reise hinführt. Ich selber habe jetzt sicher noch eine Stunde eingeplant. Fühlt euch frei, den Raum zu verlassen, wenn ihr denkt, das ist für mich soweit in Ordnung und ich höre mir den Rest zum Schluss an. Du, Roman, kannst dann auch sagen, jetzt ist dann soweit in Ordnung und ich verabschiede mich.
Ich habe den Vormittag einfach für den Flow, weil man weiß ja nicht mit dem Flow, ne? Einfach freigehalten. Insofern, wenn uns die Puste ausgeht, dann hören wir auf. Ne?
Genau. Und ich möchte euch auch wirklich einladen, das Team von Mia in Jardina, falls ihr auch Fragen habt, ja, schaltet euch dann frei und stellt eure Fragen dem Raum an. Wunderbar. Ja, ich glaube, ich habe dich ein bisschen kennengelernt. Das kenne ich wirklich nur ein ganz, ganz ein bisschen. Und ich habe mit Stolz kann ich sagen, ich habe hier dein Buch
Das sind meine Exemplare.
bekommen, sogar signiert.
Ja, super, ja, genau.
Und gelesen habe ich es noch nicht ganz, aber reingeschmökert habe ich schon. Aber ich glaube, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und unsere Gäste, erzähl doch mal, wer bist denn du, Raman?
Ah ja, das ist eine interessante, hochphilosophische Frage, aber die einfache Antwort ist, mein Name ist Raman und ich komme aus Paderborn. Und typischerweise, wenn ich das sage, dann kommt sofort die nächste Frage, woher kommst du ursprünglich? Und dann muss ich auf die epische Variante etwas näher eingehen. Und zwar bin ich in Burma geboren. Also Burma ist das heutige Myanmar. Ich habe meine Kindheit in Bangladesch und in Pakistan verbracht und bin mit 10 Jahren nach Paderborn gekommen mit meinen Eltern und 2 Schwestern. Bevor ich nach Deutschland kam, hatte ich dann bereits 3 Kulturen, 3 Religionen, 3 Sprachen. Die 4. Sprache kam dann in Paderborn dazu, Deutsch. Und später Englisch, dann Latein und so weiter. Und ich sage einfach mal, ich bin ein indischstämmiger Ostwestfale mit burmesischen Wurzeln und kurz zu sagen, ein kosmopolitischer Eintopf. Und die meisten sind dann danach verwirrt und dann sage ich dann typischerweise, okay, dann starten wir wieder neu. Die Kurzversion lautet, mein Name ist Raman und ich komme aus Paderborn. So. Das heißt, das Buch mit der Mann und der Muttersprache ist natürlich eine Anspielung darauf, weil ich nirgendwo lang genug war, in meiner Kindheit eine Muttersprache zu erwerben. Bin also von einem Land zum anderen mit der Kultur, mit der Religion. Und deswegen habe ich heute noch nicht das Gefühl, dass ich aus dem Bauch spreche, sondern muss also wirklich auf die Syntax achten. Ich muss also die Grammatik im Visier haben und mu muss also aufpassen, dass ich da nicht manchmal bei irgendwelchen sonderbaren Substantiven daneben greife. Und wenn ich das jetzt tun sollte, dann könnt ihr das einfach mal im Kopf korrigieren, weil ich kann nicht nachgucken. Und deswegen ist das Gefühl der Muttersprache bei mir ein Thema. Und das habe ich im Buch so ein bisschen thematisiert und auch den Titel der Mann und der Muttersprache gewählt. Gleichzeitig ist das auch eine Anspielung auf Robert Musil, den österreichischen Schriftsteller, mit seinem großen Werk Der Mann ohne Eigenschaften. Ihr kennt das wahrscheinlich, super. Und das deutet also auch
Ich glaube, jetzt haben wir gerade ein kleines technisches Problem.
meine schulische Erfahrung ohne Sprache, also ohne ein Wort Deutsch zu können, wie ich versucht habe, die Sprache zu lernen mit irgendwelchen Tricks und irgendwelchen Eselsbrücken im Kopf. Und dann geht es in allen Richtungen, ja, in Richtung Kultur, in Richtung Ingenieurwesen, die Verantwortung des Ingenieurs. Ich bin selbst ein Ingenieur. Soziale Medien, Religion, Spiritualität. Also ich mache also den kompletten, sagen fast schon Bauchladen, aber die Stationen meines Lebens sind dann beschrieben. Und der Backdrop ist immer noch der Migrationshintergrund, weil ich jetzt diese Biografie habe, aber eigentlich ist es ein Buch über Haltung und über Menschlichkeit. So, jetzt habe ich viel zu viel gesagt.
Also ich finde
Du
noch
hast
gar
mich
nicht
nicht gestoppt
genug.
rechtzeitig, deswegen habe ich einfach weiter. Du hast erwartungsvoll mich angeschaut.
Wer alle?
Ich habe mein Blick auf Melita gerichtet, weil sie ist ja mein Host und die anderen, genau, die sehe ich jetzt flüchtig mal. Ich muss dann hier den Bildschirm hier durchscannen. Ja.
Ich lasse es ja auch gerne laufen und lasse es wirklich gerne fließen, so wie die Gedanken uns hinführen, dass erzählt wird. Und springe da nicht so gerne zu schnell rein. Das finde ich ja dann spannend, was dann da nur so kommt. Ja, du hast ja jetzt schon so recht umfangreich erzählt, so ein bisschen, wer du bist und wie du dahergekommen bist zu dem, was du jetzt auch machst. Jetzt bin ich gar nicht mehr sicher, bist denn du noch als Ingenieur tätig oder hast du
Ja.
dich da jetzt rausgenommen?
Nein, nein. Also ich habe nach dem Studium der Elektrotechnik hier in Paderborn habe ich 30 Jahre in Führungspositionen in der Hightech-Industrie gearbeitet. Also meine Themen sind Automatisierungstechnik, Industrie 4.0, Messtechnik, autonome Fahrzeuge, 5G, KI. Das sind alles meine Themen. Und ich habe dann aufgehört nach 30 Jahren in München. Ich war also 30 Jahre in München mit einer globalen Funktion weltweit. Und bin wieder zurück nach Paderborn, um in der Nähe von meinen Eltern zu sein. Und da habe ich sozusagen mittendrin aufgehört, damit ich meine Eltern ja ein bisschen unterstützen kann und bin jetzt beratend tätig, aber nach meinem Tempo. Nicht mehr eine Woche China und 3 Wochen später eine Woche Austin, Texas und dann wieder nach Malaysia. Das hätte ich nicht hingekriegt und das war ein Glücksfall für mich, weil als ich die Entscheidung getroffen habe und Paderborn umgezogen bin, fing die Pandemie auch an. Und da habe ich das Buch geschrieben. Das war mir immer ein Herzensanliegen, das so zu schreiben. Obwohl ich viele technische Bücher geschrieben habe, ist das Buch ganz anders, thematisch und auch inhaltlich. Und das habe ich in der Pandemiezeit gemacht, wo die meisten vielleicht sehr down waren und ich war eher euphorisch und wollte Mut machen mit dem Buch. Und auch durch die Migrationsgeschichte aufzeigen, dass es machbar ist, dass man was erreichen kann, nicht nur jetzt äußerlich, sondern auch innerlich, dass es letztendlich auf das Miteinander ankommt und die Haltung. Und seit einem Jahr ist die Situation dann noch etwas krasser in Deutschland, ne, mit den Enthüllungen von Korrektiv und so weiter. Ja, also, das heißt, das Buch ist jetzt mittendrin, jetzt in diesem Spannungsfeld, obwohl es eigentlich kein Migrationsbuch ist. Ne? Es ist eigentlich ein Haltungsbuch, aber weil es so viele Themen drin sind, bekomme ich jede Woche einen Anruf von irgendjemand. Vorletzte Woche war ich bei der Polizeidirektion in Paderborn, vom Polizeichef im Kreis Paderborn eingeladen, in so einem Closed-Door-Meeting mit seinem Führungsstab, also Führungskräfte, es waren 40 insgesamt, über das Thema zu unterhalten, werden anders aussehende anders behandelt. Und dann haben wir 3 Stunden miteinander diskutiert. War eine tolle Diskussion. Und oder ich war am Weltfriedenstag eingeladen, über Frieden zu reden. Die Leserin hatte mehrere Passagen im Buch entdeckt über Frieden. Das heißt, meine Schule hat mich kontaktiert. Ja, da war ich nach 40 Jahren. Meine Lehrer haben mich kontaktiert. Das heißt, es passieren jede Menge Sachen. Und das wollte ich ja eigentlich mit dem Buch, wollte ich meine Hausaufgaben machen, das zusammenschreiben und gucken, was dann passiert. Und es ist jede Menge passiert. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich versuche das auszubalancieren zwischen Eltern, Buch und dann meine Ingenieurstätigkeit, aber nach meinem Tempo und nicht mehr fremdbestimmt zu sein, sondern bin dann selbst, ständig selbst. Man kann also wirklich ganz frei über all diese Themen reden und habe keine Agenda, keine politische Partei im Hintergrund. Ich bin kein Religionsvertreter, ich bin nur ein ganz normaler Ingenieur, der einfach diese Erfahrung gemacht hat.
Also ich habe ja das Buch ja nicht komplett durchgelesen. Ich habe ja immer wieder mal reingeschmökert und ich find's sehr humorvoll geschrieben. Und du bringst Blickwinkel rein, die wir uns vielleicht so als Muttersprachlerinnen und auch Deutschsprachige, sage ich jetzt mal, uns gar nicht überlegen, dass wir so denken können. Das finde ich noch ja, so lustvoll auch zum Lesen und den Blick dafür zu bekommen, wie hört sich denn das an für einen, der gar nicht so als Muttersprachler oder Muttersprachlerin aufgewachsen ist. Was ich jetzt aber auch noch spannend finde bei dir, ist, dass du sprichst ja wahnsinnig gut Deutsch. Also da hat man ja null Gefühl, dass du da irgendwie erst als 7- oder 8-Jähriger, ne, kann ich mich
Zehn
erinnern,
Jahre, genau. Ich war
oder
genau 10,
Zehnjähriger.
kam in die 6. Klasse, konnte kein Wort Deutsch. Im Fach Deutsch musste der Platz für die Note freigehalten werden, weil es hätte nicht für eine 6 gereicht. Das hat die Lehrerin gesagt. Sie hat gesagt, wir lassen das frei, dann sieht das nicht so schlecht aus. Und in der 7. hatte ich eine 4 und es ging dann immer besser. Und in der 12, dann habe ich, ich war auf einer Hauptschule, ich weiß nicht, ob ihr das Schulsystem kennt hier in Deutschland. Das ist also die niedrigste Stufe sozusagen. Da hat man mich einfach dahin gelotst. Und nach der 10. habe ich aufs Gymnasium gewechselt. Dann fing das wieder von vorne an, weil ich hatte vieles nicht gehabt. Und dann kam Latein dazu. Das heißt, ich musste deutsche Texte ins Lateinische übersetzen. Ja, also und umgekehrt, lateinische Texte. Und das waren zwei Fremdsprachen, ne? Und der Lehrer, der hatte mich auch kontaktiert vor 2 Jahren, hat auch das Buch durchgelesen, sagte, ich weiß nicht, wie sie es damals gemacht haben, aber das war ja für Muttersprache schon schwer genug, Latein, und sie hatten hier zwei Fremdsprachen. Naja, und dann hat er das Buch, hat er durchgearbeitet und wollte mit mir das durchgehen. Das sind jetzt seine Marken, seine, wollen wir mal das Buch gemeinsam mal durchgehen, ne? Und ich so, ja, natürlich. Und dann rief er mich wieder an, wollen wir das, also sie sind nicht geknickt, wenn wir da mal, weil einmal Lehrer, immer Lehrer, ne? Da habe ich gesagt, Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für eine tolle Erfahrung für mich ist, mit Ihnen auf Augenhöhe über die deutsche Grammatik heute zu unterhalten. Das machen wir sehr gern. Und dann haben wir über Passagen, Wortwahl und so weiter unterhalten. Und dann habe ich das Buch mitgenommen als Andenken, habe ihm ein neues Exemplar gegeben und habe gesagt, also bestimmte Dinge werde ich vielleicht ändern. Es war nicht die Grammatik, es waren bestimmte Wörter. Ich kann ein Beispiel geben. In einem Kapitel beschreibe ich über einen Freund, der im Koma lag. Und dann schreibe ich, erwachte vom Koma. Ne? Und dann fragt er mich, warum denn erwacht? Klingt sehr biblisch. Konnten Sie nicht aber einen anderen Ausdruck nehmen? Und er hat gesagt, ja, der war sehr spirituell. Deswegen habe ich erwacht geschrieben. In Ordnung. Also, so ging das die ganze Zeit. Oder er hat angemerkt, warum ist Paderborn, ich schreibe, Paderborn ist die kleinste Großstadt von Deutschland. Dann hat er alles ausgedrückt. Großstadt ist so definiert, Kleinstadt ist eine Mittelstadt. Und nach diesen Definitionen ist das nicht korrekt. Weil Paderborn hat 150.000 Einwohner, 160.000 oder 70.000 mittlerweile, 150 ist dann die Grenze. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß es, aber die Leute merken sich das, wenn ich das so schreibe. Mir ist es schon bewusst. Und sagt er, dichterische Freiheit, in Ordnung. Und solche Korrekturen hat er drin, aber kaum, weniger die Grammatik. Und ja, und danach habe ich, nach dem Abitur habe ich Elektrotechnik studiert. Und interessanterweise war ich auf einem Gymnasium, was früher mal eine Mädchenschule war. Das heißt, die ganzen technischen Fächer kamen dort auch nicht so richtig, ja, als Fach, waren halt nicht populär. Und deswegen war es dann wieder, ging von wieder vorne los, als ich Elektrotechnik studierte. Ja. Dann fing wieder bei Null an, weil vieles hätte ich bereits im Abitur durchgenommen, hätte durchgenommen werden. Aber das war nicht der Fall. Und so fing das wieder von vorne an. Das heißt, ich habe mich jetzt um Bogen, um die Schleife zu schließen. Ich war gewohnt, immer bei Null anzufangen. Und aufgeben war für mich nicht eine Option. Und mich hat es immer interessiert. Also ich habe nicht wegen Noten gelernt oder wegen, sondern mich hat es immer interessiert und wollte also auch die Technik einfach beherrschen und gucken, wie weit geht denn unser Geist mit unseren Mitteln, ne? Wo hört die Rationalität auf? Und deswegen hat mich das einfach interessiert.
Also kannst du sagen, dass so die Neugier dein Treiber oder
Ja.
Antreiber war, für Dinge einfach zu entdecken?
Genau, und ich glaube, je mehr Werkzeuge, je offener wir sind gegenüber Werkzeugen, weil das sind für mich nur Werkzeuge, ne? Die Mathematik oder die Technik ist nur eine Art, die Welt zu betrachten, aber nicht die Wahrheit schlechthin, sondern nur eine Brille, die ich aufsetze. Sagen wir mal, eine orange Brille. Die Spiritualität ist eine weitere Brille, eine rote Brille vielleicht. Die Religion ist eine weitere Brille, Kunst ist eine weitere Brille. Und je offener ich mit solchen Dingen umgehe, desto vielfältiger sehe ich die Welt da draußen und auch da drin. Und deswegen ist es eigentlich ja, eine Lebenshaltung, ne? Und die Offenheit gegenüber all diesen Dingen und die Reichhaltigkeit oder die Vielfalt, die man dann entdeckt durch diese Offenheit und durch die Sprachen natürlich, ne? Das hätte ich als erstes erwähnen müssen, weil wenn ich jetzt umschalte zwischen Deutsch und Englisch und Hindi und Urdu, dann sehe ich die Welt immer wieder etwas anders. Ja, weil die Metapher anders sind, die Begriffe andere Assoziationen haben. Und deswegen ist die Vielfalt in all diesen Dingen, mit all diesen Werkzeugen, eine ganz andere zu entdecken, als wenn man nur Monokultur und mit Monosprachen oder mit einer Sprache in die Welt unterwegs ist.
Ja, ich kann das sehr gut nachfühlen, weil ich bin auch erst mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen aus Rumänien. Obwohl ich dazu mal schon die deutsche Sprache kannte, habe ich mich trotzdem fremd gefühlt und auch wirklich ein bisschen eine andere Sprache gesprochen. Und auch das Denken oder die Umgangsformen, die Kultur ist ja gleich auch eine andere, auch wenn wir Europäer sind. Ich mag mich noch erinnern, Raman, du hast mir an unserem ersten Gespräch, also wir haben uns ja kennengelernt über Instagram, das war eine witzige Situation. Ich habe mit der Ausbildung von positiver Psychologie begonnen und mich so auf der Suche gemacht, auch nach Menschen, die meditieren oder Achtsamkeiten erleben, weil das für mich so, ja, nicht wirklich so der Alltag war, so bewusst zu leben, diese Achtsamkeit. Und dann hat mich das sehr neugierig gemacht, wie machen denn das andere Menschen? Und bin dann per Zufall auf deinen Account gestoßen, auf Instagram. Und das hat mich neugierig gemacht, dass ich mit dir in Kontakt gekommen bin und dich wie gefragt habe, hey, wie lebst denn du Meditation? Und das ist mir bis heute noch geblieben. Vielleicht magst du da erzählen, wie denn du deine Achtsamkeit oder deine Meditation lebst.
Ja, das ist jetzt ein Fass ohne Boden. Ne? Also ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen. Vielleicht fange ich mal da an, bei der Frage, wer bist du? Ne? Vielleicht, ich glaube, das ist das Einfachste, ohne jetzt alles, was wir gelesen haben und alles, was wir darüber wissen oder erfahren haben. Also wenn die Frage kommt, wer bist du? Und wenn ich die Antwort gebe, ich bin. Punkt. Dann sind die meisten erstmal irritiert. Aber keiner kann diese Erfahrung leugnen. Jeder hat die Erfahrung des Seins. Und das ist auch der Ort, wo ich gerne anfange, bevor ich meinen Namen verrate, also bevor ich dies oder jenes bin, Amman, Ingenieur, keine Ahnung, fange ich lieber da an und da schließt sich der Kreis, ja? Weil jeder Kultur und jeder Sprache, ja, jede Nation, die fängt immer damit an, wenn man jemanden fragt, wer bist du, dann fängt er an, ich bin, und dann beschreibt er das Objekt. Aber ich bleibe lieber bei der Grunderfahrung erstmal stehen, wo wir einfach viel näher sind zueinander, als jetzt bei dem Objekt, wo wir unsere Andersartigkeit sofort betonen. Na? Und das irritiert viel im ersten Augenblick, aber eigentlich ist es die Grunderfahrung, die jeder hat. So, und wenn man will, ist das auch die Spiritualität für mich. Auch ein Begriff, der sehr, ja, in vielen unterschiedlichen Richtungen geht. Also für mich ist das nichts Esoterisches, sondern hat nicht mit Tarotkarten zu tun oder Astrologie, sondern es ist eine Grunderfahrung des Seins. Und wenn man da innehält, bevor man zum Objekt springt und von nächst zum nächsten Objekt und zum nächsten, das ist erstmal das Innehalten des Erden. Ja, und man aus diesem Zustand die Welt bewusster anschaut, anstatt vom einen Gedanken zum anderen, durch den Gedankenfilter oder durch Sprachfilter, weil Sprache ist auch ein Filter. Ja, und mit einer sehr klaren Strukturierung zwischen Subjekt, Prädikat, Objekt. Und wir springen sehr oft zum Objekt immer, sehr schnell. Und springen von einem Objekt zum anderen und verlieren uns in den Objekten. Ja? Und mit Objekt ist für mich auch Gefühl gemeint und Emotion. Ja? Ich fühle gerade, ne? Oder mir geht es gerade nicht gut. Ne? Aber das Mir oder Ich ist immer da als Konstante, als Hintergrund, bewusste Präsenz, die immer da ist. Egal, was im Bewusstsein erscheint. Gefühl, Sprache, Denken, Bilder. Aber die Hintergrundpräsenz ist immer da, auch im Tiefschlaf. Ne? Und das ist eigentlich der Ort, was für mich die Meditation ist. Und eigentlich ist Meditation nicht etwas, was man tut, sondern es ist etwas, was man ist bereits. Diese Präsenz. Ne? Unabhängig von all diese Überlegungen über Achtsamkeit und Fokus richten auf etwas, das meine ich alles gar nicht, weil das ist auch ein objektbezogene Haltung. Ich meine einen Schritt zurück. Also das heißt, das klare Bewusstsein ohne Objekte, wo man eigentlich immer ist. Und man kann auch nicht mal von Mann sprechen, man kann auch nicht mal von Ich sprechen, sondern das Bewusstsein schlechthin ohne Objekten. So, das klingt jetzt vielleicht sehr philosophisch, ist überhaupt nicht, weil wenn ich dir jetzt die Frage stelle, Melita, bist du dir deine Stimme bewusst? Ja, beispielsweise. Was machst du dann? Du sagst was und sagst, ja, klar, ne?
Genau.
Also du richtest deine Aufmerksamkeit drauf und oder ich sage, Melita, bist du dir deine Wand im Hintergrund, diese Pinnwand, bewusst? Dann drehst du dich um und sagst, ja, ne? So, und wenn ich hier jetzt dir die Frage stelle, bist du dir dein Bewusstsein bewusst? Kannst du nirgendwo hingehen. Weil jeder Schritt ist weg davon. Das heißt, du hast kein Objekt zum Festhalten. Und dennoch wirst du sagen, ja.
Ja.
Genau. Das heißt, Bewusstsein braucht nicht etwas. Also wir müssen nicht Bewusstsein von etwas, sondern Bewusstsein braucht kein Objekt, um sich in dieser Klarheit präsent zu sein. Ne? Und das ist das, was ich mit Meditation meine. Das heißt, 24 Stunden in dieser Präsenz bewusst zu leben. Das ist für mich die Meditation. Und alles andere, Achtsamkeit und die ganzen Techniken, Bodyflow und so weiter, ist alles in Ordnung. Aber das meine ich damit nicht. Ich meine das klare Bewusstsein, was bereits da ist, wieder zu entdecken, was wir so schnell übersehen. Na, weil ich bin, werden wir eher immer daran erinnert. Ich bin dies oder jenes. Bei ich bin, sind wir schon da. Ne? Also überspringen wir das, weil so selbstverständlich ist, sehen wir das gar nicht. Ne? Und da innezuhalten, immer wieder, immer wieder, immer wieder, das ist, wenn man so will, für mich die Meditation.
Und du bewegst dich ja so wie wir in einer Welt, wo wir ja permanent im Außen sind. Ist denn das etwas, wo du von Kind auf mitbekommen hast, und das immer wieder kultiviert hast, vielleicht sogar mal verloren hast und wiedergefunden hast?
Also ich bin tatsächlich sehr früh von meinem Großvater und meiner Mutter, ich sag mal in Anführungsstrichen, in diese Meditationstechnik eingeführt worden. Und die Einführung klingt jetzt bombastisch, war nichts. Frühmorgens aufstehen, hinsetzen, stillsitzen. Natürlich, ich war 7 Jahre alt, natürlich bin ich immer eingeschlafen. Aber es gab nicht keine große Anweisung. Wenn es eine Anweisung gab, dann vielleicht einen Begriff, das man wiederholt, ja, so ein bisschen als Konzentration, aber das war es dann schon, ne? Aber das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Also diese Praxis, wenn man so will, was eigentlich keine Praxis ist, aber so fängt man eigentlich damit an, ja? Und es entwickelt sich mit der Zeit. Insofern war ich in der glücklichen Lage tatsächlich, dass ich relativ früh, es ging sogar so weit, dass ich in der Schule, wenn ich mit anderen unterhalten habe, also in der 6. Klasse als 10-, 12-Jährige, und habe die mal gefragt, ja, und wie ist es so morgens, wenn ihr aufsteht? Und so, wie, was meinst du denn damit? Ne? Und ich so, ja, steht ihr nicht morgens auf und setzt euch still hin? Alle so, ja, von welchem Planeten kommst denn du? Und dann wurde es mir klar, dass das eigentlich gar nicht, dass das gar nicht der Normalfall war. Dann habe ich natürlich zu Hause meine Mama das erzählt. Die sagte, ja, wenn du drüber, dann darfst du nicht drüber reden, weil wenn du das, dann irritierst du. Ne? Das nicht alle machen das. Ne? Manche stehen einfach ins Bett und rennen in die Schule, ja. Und so war das bei mir nicht. Ne? Und mit der Zeit wurde es klar, dass es nicht etwas ist, was man normalerweise tut. Ne? Insofern war ich in der Tat privilegiert, und die Tatsache, dass ich keine Muttersprache habe in dem Sinne, war sogar ein von größter Vorteil, weil mir war das wirklich bewusst, wenn ich mich für eine Sprache entschied, dass jetzt ein Filter, jetzt, ja, jetzt kommt ein neuer Filter, und das, was ich erlebe oder sehe, wird jetzt gefiltert durch eine Sprache. Und weil ich keine Sprache so richtig beherrschte, war dieses Filter noch klarer für mich, dass das eingeschränkt war. Ne? Und heute noch ist es ein Prozess vom Bewusstsein zum Denken zum Sprechen. Ist kein Eintopf, sondern das ist jetzt, das sind mehrere Schritte hintereinander, die ja, die Welt halt so wie ein Werkzeug, was man jetzt benutzt hat, und dann beschreibt man die Welt und dann übersetzt man in eine andere Sprache und schon ist es etwas anders. Und das ist mir sehr, sehr bewusst. Und du hast recht, es gibt sehr viele Augenblicke, wo der Noise-Level um einen so hoch ist, dass man da immer wieder rausgezogen wird. Aber das hält bei mir nicht lang an. Also ich komme relativ wieder schnell wieder zurück. Also es haftet nicht. Aber klar, also wenn der Lärm zu hoch ist, wenn der Lärmpegel, dann überschattet das alles. Aber ich bin mir das bewusst, dass ein Lärm da ist, und das ist mir durchaus bewusst. Und dass das alles nur wie die Großwetterlage, ne? Mal Wolken, mal Regen. Und der blaue Himmel ist aber immer da, unabhängig davon, was da im Vordergrund. Ne? Und das ist mir sehr klar bewusst. So eine Klarheit diesbezüglich, eine Stille diesbezüglich ist bei mir immer da. Ja.
Machst du das heute noch, wenn du aufwachst, dass du
Ja,
sitzen
das mache
bleibst?
ich in der Tat. Sehr oft auch sehr spät abends, bevor ich ins Bett gehe. Also nicht einfach Fernseher aus oder Buch zu und dann ins Bett, das mache ich nicht. Dass ich dann, ich sag mal, in der Informatik zum Runterfahren, ich fahre wirklich das Betriebssystem runter, indem ich die Dinge einfach ruhen lasse. Ja, das mache ich.
Was würdest denn du sagen, heute ist ja das ist ein Riesenthema, wo ja auch vermarktet wird, die Achtsamkeit und Meditation, da wird ja, da geht es ja dann zum Teil, hat man das Gefühl, wirklich rein nur noch um die Wirtschaft. Mir wollte es ja auch, also mir geht es ja auch häufig auch um die nächste Generation auch, auf was wir sie überhaupt in Zukunft vorbereiten. Und Achtsamkeit oder Meditation, finde ich, ist auch ein Thema in der Schule, dass man da wieder zur Ruhe kommt. Würdest denn du sagen, das wäre wie ein Fach oder eine Haltung, die man auf jeden Fall bereits schon in die Schule integrieren sollte?
Ja, also ich will mal jetzt ganz kurz darauf so eingehen, über das Bewusstsein ohne Inhalt Und Bewusstsein mit Inhalt, das ist niemals in der Schule als Fach, kommt nirgendwo vor. Ja? Allein dieser Unterschied, ne, ist ja schon, wenn man zum ersten Mal hört, dann sagt, was ist denn das jetzt? Ein Bewusstsein, wo Inhalte drin sind und ohne. So, und absolut notwendig. Also, ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, hätte ich nicht, wäre ich nicht privilegiert von Elternhaus, das mal diesen Schubser zu bekommen, dann hätte ich wahrscheinlich auch heute im Buchladen 30 Bücher über Achtsamkeit gelegen. Der eine macht es so, der andere macht es so, der andere optimiert sein Ich, der dritte nimmt es für seine HR-Broschüre, ja, schöne Dinge da aufzuschreiben, wie man den Mitarbeiter resilienter macht und all diese Dinge. Und man ist hoffnungslos in all diesen Kommerz so eingefangen, also Instant Coffee, ja. Das ist ja eigentlich gar kein Coffee mehr, sondern das ist ja Instant Coffee mit App und 10 Minuten Ratschfatsch. Und dann bist du noch resilienter und noch dein besseres Ich zu entdecken. Also das ist alles Quark, ja. Also völlig. Aber es ist gut, sich damit zu beschäftigen, aber nicht da stehen zu bleiben. Weil das ist nur eine Bandage, die die Blutung nicht heilt. Ja? Die macht nur eine Bandage, ein Kurzzeit, eine Instant Coffee, ne? Also den richtigen Kaffeegeschmack kriegt man nicht. Aber es ist ein guter Einstieg und man darf da nicht stehen bleiben. Also das ist ein riesen Kommerz. Ich kenne die Ursprünge von Mindfulness-Based Stress Reduction Therapy von Jon Kabat-Zinn, klar. Das beschreibe ich sogar in meinem Buch, im Kapitel Meditation, wo das herkommt. Und seine Intention, das Ganze aus dem Religionskontext rauszunehmen und das mal, ne, als Therapie verfügbar zu machen, war absolut toll. Aber das Ganze ist natürlich in einem ethischen Kontext eingebettet gewesen in den Religionen. Ja? Das ist ja völlig voll raus, ja? Die ethische Komponente in diesem Mindfulness-Idee. Und deswegen ist es ganz gefährlich, ist eine zweischneidige Angelegenheit. Absolut damit beschäftigen, aber nicht stehen bleiben und sich zu sehr ablenken lassen von all das, was jetzt verfügbar ist in der Esoterik-Ecke, in einem Buchladen oder bewusstes Leben. Ne? Also bin dafür, aber auch da mal achtsam damit umzugehen. Und nicht zu denken, das ist eine Wunderpille, die jetzt durch 10 Minuten App morgens, zack, zack, Bodyscan und los geht's und dann bin ich jetzt noch effektiver und noch resilienter in der Arbeit, ne? Und kann noch besser funktionieren. Das ist eigentlich der größte Trugschluss, den es überhaupt gibt. Ne? Weil Meditation hat nichts mit einem ROI zu tun. Da geht es nicht um Return of Investment. Wenn ich das investiere, dann kriege ich das zurück. Im Gegenteil, man kriegt nichts zurück. Nichts, ja. Man kriegt Stille zurück. Ja, man wird still. Aber ne, deswegen ist es. Und man muss auch sehr aufpassen, welche Bücher man da zu Rate zieht, weil viele sind auf was anderes hinaus. Na, und, aber ja, einführen in die Schule, aufklären, praktizieren, nicht zu viel drüber reden, sondern machen. Und dann wird man schon sehen, was man davon hat. Ne? Nicht erwarten, etwas zurückzubekommen.
Ja, ich finde das wirklich immer so eine Gratwanderung, weil eigentlich, so wie du das sagst, verstehe ich die Meditation oder das achtsame Leben in dem Sein, in dem Moment, dass man, wenn wir Dinge tun, auch wenn wir arbeiten, dass wir dann genau bei der Sache jetzt sind, dann ist da schon Achtsamkeit gelebt und betrieben. Und nicht, dass ich von einem Ort zum anderen gehen muss, um dort meine Achtsamkeit zu leben. Das ist zu jeder Zeit dort in dem Moment, wo ich gerade bin, um die Dinge wahrzunehmen, die jetzt gerade wahrzunehmen sind. Und trotzdem, was ich so beobachte, natürlich auch aus den Retreats, die ich gemacht habe und auch mitgegeben habe, können wir Samen setzen bei den Menschen, dass sie ein Verständnis dazu bekommen, weil sie wieder ein Gefühl für ihres Selbst, für ihr Sein bekommen und die Lust einerseits und aber auch so das Verlangen dort steigt, diese Ruhe zu finden, weil sich das so gut anfühlt. Und da glaube ich, es ist so das eine und das andere, das ist so eine Gratwanderung. es nicht zu kommerzialisieren, zu sagen, das ist jetzt etwas, das du unbedingt machen musst, damit du zu der Gesellschaft dazugehörst, und gleichzeitig so Räume zu öffnen, so Felder zu gestalten, wo wir achtsamer unterwegs sind, um vielleicht auch gewisse Samen zu setzen, um die Menschen dazu einzuladen, dass sie mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich denn das anfühlen könnte, um dann wie weiterzugehen und zu entscheiden, möchte ich davon mehr.
Ja, genau darauf gehe ich auch also ich habe ja die beiden Religionen und Meditation ganz zum Schluss, weil sonst wäre das ganze Buch 400 Seiten über das Thema geworden. Deswegen habe ich das vor mich hergeschoben, damit das kurz und knapp ist, und dass man sich absolut damit beschäftigt, aber nicht als ein na, what will I get from it? Ja, Mentalität. Immer diesen, danach zu schielen, jetzt habe ich 10 Minuten investiert, jetzt habe ich nichts davon bekommen. Ne? Wir haben ja diese Mentalität. Ne? I invest my time, so that's what the return is. Und wenn ich LinkedIn beispielsweise angucke, ne, das ist voll davon. Ne? Also das ist ja die ganzen Anweisungen, dann habe ich damit angefangen, und das hat alles damit gar nichts zu tun, weil wenn man dort geerdet ist, würde man sowas gar nicht machen. Ja, man würde gar nicht damit irgendwie hausieren gehen und de sich dekorieren damit. Da fehlt die Dekoration unterm Tisch. Ja, weil das hat man dann nicht mehr nötig. Das entfällt alles. Das geht mit der Zeit weg, ohne dass man was tut. Effortlessly it disappears. Ja? Und das ist dann auch nicht mehr so wichtig, weil das einfach der Normalzustand wird und nicht ein besonderer Zustand. Es ist keine Gipfelerfahrung, sondern es ist eine Talerfahrung. Weil wir sind ja bereits das. Wir müssen ja nur wieder entdecken, was völlig was Gewöhnliches, was Ungewöhnlichem geworden ist, weil man das irgendwie finden muss. Ne? Dabei, und deswegen hatte ich ja das mit dem Ich Bin versucht zu erläutern. Sogar das zu verleugnen, dass es nicht da ist, brauche ich das Ich Bin, um das machen zu können. Ich brauche das Bewusstsein, um zu sagen, nein, ich glaube nicht an das Bewusstsein. Oder an die. Na, deswegen ist es so selbstverständlich, dass wir das immer wieder übersehen und lassen uns immer nach außen ziehen, ne? In allen möglichen anderen Dingen. Und dann sind hoffnungslos verwirrt. Ja? Dabei ist es eigentlich unsere Grunderfahrung, die immer da ist. Ne? Während der Geburt, nach der Geburt, während des Lebens, im Schlaf. Und über den Tod können wir auch noch reden. Aber die Hintergrundpräsenz, ja, die man versucht to tap in, oder den Flow-Zustand, der ist ja immer da. Ja? Ich muss den Geist nicht dahin zwingen, weil der Geist kann da nicht hinkommen. Der Geist ist selber eine Erscheinung in diesem Bewusstsein. Ne? Das heißt, aber man kann immer wieder drüber, man kann damit experimentieren, immer wieder in gewissen Augenblicken seine Aufmerksamkeit oder sich zurückfallen lassen in diesem Bewusstsein. Aber man kann da nicht hinkommen mit dem Geist, weil der Geist auch nicht im Gegenwart lebt, sondern der Geist ist immer einen Schritt danach. Ne? Der gegenwärtige Augenblick, der Geist ist immer einen Schritt hinterher. Der ist bereits passiert, wenn der Geist anfängt zu beschreiben. Ne, wenn du jetzt sagst, ich habe also einen tollen Erlebnis in den gegenwärtigen Augen, dann war das schon vorbei. Also die Sprache ist immer hinterher, das Denken. Das heißt, der Mind is not invited to the party. Ja? The Mind ist nur eine Beschreibungstool. Ja, das muss man wissen. Und man kann den Geist, der Geist kommt da nicht hin. Aber wir erleben das und wir beschreiben das. Das muss man wissen. Aber der Geist ist nicht dort. Ja? Das ist nur ein Werkzeug, was als Mittel eingesetzt wird, um den Zustand zu beschreiben, als Skizze sozusagen. Ne? Aber das Erlebnis ist eine andere.
Und gleichzeitig für dieses Erlebnis, um es danach zu beschreiben, müssen wir wie im Jetzt sein. Wir müssen
Genau.
dieses Bewusstsein herholen, dass wir das erleben, um es
Genau.
danach zu beschreiben. Und unsere Gesellschaft bewegt sich ja in die Richtung, dass das nicht mehr erlebt wird, dass wir nicht mehr im Jetzt sein können, dass wir uns immer wieder sagen, ich muss, ich muss, ich muss mehr im Jetzt
Genau.
sein. Aber die wenigsten schaffen es, wirklich, so wie du jetzt gesagt hast, 24 Stunden rund um die Uhr in diesem Bewusstsein zu sein und die Filter auch zu haben. Das ist so wie Alltag für dich. Nur da
Also
draußen, ja.
man muss es nur wissen, dass das bereits der Fall ist. Auch ich kann nicht mal sagen, dass ich 24 Stunden dort bin. Das ist ja nur eine Metapher, ne? So eine Beschreibung, weil das bereits der Fall ist, egal was ich dazu sage. Und das müsste eigentlich durch das Verhalten sichtbar sein für die anderen. Ja, ist es ein angenehmer Mensch oder ja, eine Stille strahlt aus ihm oder was auch immer. Aber für mich persönlich ist es völlig irrelevant, ne? Weil wenn der Fisch im Wasser ist, dann sieht er kein Wasser. Ja, denn Wasser ist unsichtbar, ne? Das heißt, das Bewusstsein ist einfach bereits da und dieser Gedanken der wie wirke ich oder und so, das alles, das fällt weg. Ne? Und wenn jemand das sagt, dann nimmt man das zur Kenntnis, aber das haftet nicht. Ne? Also das haftet nicht an als gut, schlecht, not, sondern man nimmt das zur Kenntnis. Aber es sind andere, die durch irgendwelche Attribute das beschreiben, weil das auch nicht festnageln kann. Aber man selbst macht da keine Gedanken drüber. Die Gedanken sind eigentlich Neues, ja. Und wenn man die Sprache dann verwendet, um etwas zu beschreiben oder jetzt darüber zu reden, dann weiß sie ganz genau, okay, jetzt versuche ich das Erlebte in eine Skizze zu fassen, aber das ist nur eine Skizze. Mit einer sehr begrenzten, sagen wir mal, Bedeutung, weil das Erlebnis ist nicht die Skizze. Es zeigt auch das Erlebnis, das heißt, das Erlebnis sollte eigentlich meine Motivation sein, nicht die Beschreibung und nicht die schöne Dekorierung damit und ständig darüber zu reden. Auch wenn es motivierend ist, aber mein Fokus muss auf das Verankertsein sein und nicht die Beschreibung. Und ne, das ist ganz wichtig, dass man das nicht immer wieder da durcheinander kommt, weil viele finden die Sprache ganz toll und beschreiben die tollsten Dinge und so weiter. Hermann Hesse, ne? Zitat, ein Klassiker. Und der Hesse schreibt in seinen, also er hatte ja wirklich mehrere Krisen gehabt während der Siddhartha-Phase, weil er beschreibt die große Suche, ne? Wie jeder Mensch im Leben das sucht, ja, was soll das Ganze? Und dann muss er jetzt was präsentieren. Was findet er jetzt, ne? Als Erleuchteter sozusagen. Ja, dann hat er gesagt, ja, was soll ich jetzt denn offerieren? Ich habe das doch gar nicht, ne? Hat er also wirklich eine schwere Krise gehabt und wurde auch von Carl Gustav Jung behandelt und versucht dann auf seine Art das zu umschreiben und sagt gleichzeitig in seinen Briefen und so weiter, ich habe diese Erfahrung leider nicht. Ja. Mein Intellekt, meine schöne Sprache steht mir im Weg ständig. Ja. Der war sich das bewusst. Das heißt, er ist wesentlich weiter als andere, die das dann verwechseln und denken, das Gelesene ist das und das erfahre ich jetzt. Ne? Aber das Gelesene ist das Gelesene. Die Erfahrung ist was anderes. Ne? Und ein einfaches Beispiel, wenn du einen Sonnenuntergang erlebst, dann fragt dich jemand, Melita, wie war denn dieser Sonnenuntergang? Dann fängst du es etwas zu beschreiben oder etwas lyrisch und sagst du, weißt du was? Ich weiß, was ich erlebt habe. Die Beschreibung, naja, die ist okay. Ja. Und das ist wichtig dabei, dass man die Beschreibung, die Landkarte nicht mit dem Territorium verwechselt.
Und doch brauchen wir ja immer wieder die
Genau.
Sprache als
Absolut.
Werkzeug.
Die absolute.
zum dieses Bewusstsein auch in diesem Moment auch herzustellen, indem wir danach drüber reden oder vielleicht auch
Genau,
vorher drüber reden.
genau. Und da aber nicht zu sehr festkleben bleiben. Also wenn ich jetzt, also ich kann hier nur so Pointers verwenden, also Sticky Posts, wie bei dir im Internet. Also so als Zeiger, ja. Aber es ist nur ein Zeiger. Ich darf diesen Zeiger jetzt nicht anfangen zu analysieren. Ne? Der zeigt in eine Richtung. Und die Richtung ist wichtig, aber nicht der Zeiger. Ist nur Mittel. Ne? Und Sprache ist nur ein Pointer. Ja, aber ich darf bei diesem Pointer nicht zu sehr haften bleiben und dort stehen bleiben. Ja. Das ist wichtig. Sprache ist absolut wichtig. Ich liebe Sprachen, habe auch meine schönen Momente mit der Sprache, aber ich weiß, dass sie sehr begrenzt ist. Und ich bin mir das sehr bewusst. Ne? Und die schöne Sprache bringt mir das Erlebnis nicht zurück, ja. Und wir lesen was Tolles und denken, jetzt ja, das muss ich auch haben. Ne? Aber die Erfahrung wird eine andere sein. Das wird das nicht sein, ja. Und deswegen sind all diese Werkzeuge nur Werkzeuge. Die darf ich nicht missbrauchen. Ja. Wertschätzen, aber nicht als die Realität schlechthin sehen. Ne?
Also das ist ja sehr philosophisch, dass das jetzt
Ja,
gerade.
wobei, genau, das ist jetzt die Sprache, die macht es heavy, ja? Die macht es jetzt schwer zugänglich, obwohl das eigentlich völlig banal ist, ne? Weil ich versuche jetzt im Kreis zu drehen, ja, in dieser Subjekt-Objekt-Struktur etwas zu beschreiben, was eigentlich gar nicht so beschreibbar ist in dieser Form, ja? Weil allein die Einteilung der Sprache ist ja sehr künstlich, ne? Ich, der Rest. Und Verb verbindet den Rest da draußen. Das ist ja nur eine Schablone, ja. Die Realität, der Sonnenuntergang, in dem Augenblick, wo du den Sonnenuntergang erlebst, ist nur ein Sonnenuntergang. Da ist kein Militär und da ist keine Sonne, sondern ein. Ja. Ne? Und die Beschreibung ist dann die Schablone da drauf. Ich, Militär, stehe hier, sehe die Sonne dort und sehe den Untergang und so weiter und so fort. Aber dennoch weißt du tief im Innen drin. Ne? Das ist es nicht so. Aber ich weiß, was ich erlebt habe. So ist das mit dieser Klarheit, ja. Und du erkennst, dass den Lärm da oben, ja, darüber, den erkennst du. Du weißt, dass es Lärm ist, es ist in Ordnung. Man kann damit gut umgehen. Aber man darf den Lärm, diesen Lärm nicht verwechseln mit dem Erlebnis. Ne? Deswegen ist es immer wieder wichtig, sich das zu vergegenwärtigen. Aber wir müssen sprechen, wir müssen kommunizieren, wir müssen achtsam mit der Sprache, absolut in Ordnung. Aber die Landkarte ist das nicht das Territorium. Ne?
Das ist so, ja. Was mich jetzt noch würde interessieren, ist du so als Ingenieur auf dieser Welt, ich glaube, wir haben da alle eine Verantwortung
Ja,
und
absolut,
auch
ja.
ganz speziell, wenn man gewisse Dinge auch herstellt für diese Welt, für uns Menschen, ob es denn auch wirklich, also dass wir uns die Frage stellen, wird denn, braucht denn das auch wirklich die Welt? Brauchen wir das als Menschen und braucht das wirklich die Welt? Was ist denn da deine Sicht darauf und was würdest du aus deiner Expertise heraus sagen, was denn die Welt da braucht?
Ja, also ich habe ja in erster Linie Elektrotechnik studiert, weil von einem Entwicklungsland kommend, in einem entwickelten Land, ich wollte da helfen. Ja, Dinge, die selbstverständlich hier sind, waren dort nicht selbstverständlich. Wasser, Elektrizität, ne, klares Wasser und so weiter. Da wollte ich was dazu beitragen. Das heißt, ich wollte was Besseres machen mit dem Werkzeug. Und da hat sich nichts geändert. Ja, also wir müssen nicht Dinge bauen, die baubar sind, sondern immer die Frage stellen, nutzt uns das? Ja, können wir diesen Ort in einem besseren Zustand hinterlassen? Und nicht getrieben sein von Umsatz und ne, all diese Dinge, First in Market und ja, all diese, da ist ja jede Menge kapitalistisches Denken dahinter und verantwortungsvoll mit den Werkzeugen umgehen. Also ich werde ja oft eingeladen, für Keynotes über Technologien zu reden. Das tue ich auch sehr gerne, aber da kommt ein großer Teil über unsere Verantwortung damit. Ja? Und mir ist es sehr wichtig, dass nicht ein Außenstehender sagt, hey, du Ingenieur, sondern ich gehe schon verantwortlich damit um, wenn ich Dinge auf die Welt setze. Wenn ich also KI beispielsweise, auch ein Fass ohne Boden, ich muss aufpassen, was ich damit mache oder wie ich das konzipiere, ja? Wie ich das Ding trainiere. Also ich muss gleich beim Konzipieren die Verantwortung übernehmen und nicht warten, bis irgendjemand von oben sagt, hey, die Ethik und so weiter und so fort, ne, nach unten zeigt, sondern ich muss von bottom up mit dieser Verantwortung an die Technik rangehen. Das ist eigentlich meine Vision, wenn man so will. Kommt nicht immer gut an, ne? Weil Techniker möchten gerne spielen, ja, Gadgets und ja, da ist ein anderer Trieb, ist auch in Ordnung. Aber man muss auch gleichzeitig fragen, hey, nutzt uns das? Oder schaffen wir uns irgendwo mal selber ab mit sowas? Ja? Ne, das heißt, die Verantwortung mit der Technik ist ein ganz, ganz entscheidendes Thema, hochaktuell mit KI, gar keine Frage. Und da kommen wir wieder zurück zum Thema Bewusstsein. Ne? Ja, KI kann intelligent umgehen, aber KI ist sich nicht selbst bewusst, dass es ein KI ist. Das Seinsgefühl hat ein KI nicht. Ja, sie wird eines Tages natürlich die Antwort geben, wenn du sagst, bist du dir selbst bewusst? Und ich sage, ja, heißt aber nichts. Wird so programmiert sein, dass sie die Antwort ja gibt. Aber eine KI ist nicht angelegt, bewusst zu handeln. ChatGPT, Texte sind nur statistisch generierte Texte. Da ist keiner dahinter, der sagt, hey, kann ich das überhaupt so schreiben? Nein, das ist ja nur algorithmisch manipuliert, ein stochastischer Papagei sozusagen. Ne? So, und da müssen wir wirklich aufpassen, wie wir damit umgehen, ne? Und was wir in die Welt setzen. Und mit was wir das Ding trainieren, und zwar mit unserem unreinen Geist, ja? Der nicht mal achtsam in der Welt handelt. Und jetzt trainieren wir diese kleinen Kinder, ja, KI-Kinder. Lassen auf die Welt los, mit unseren Daten trainiert, ja. Und fragen uns dann, was haben wir denn da? Ne? Aber wir haben doch mit unseren Daten das Ding trainiert. Was soll man denn dann noch erwarten? Ne? Wir haben das Ding gekoppelt mit dem Steinzeitgehirn, ja, weil es nur auf Objekte fixiert ist. Und dann sich zu wundern, dass das Ding aus der Hand gerät. Ne? Ne? Du siehst, wir kommen immer wieder zurück. Wir müssen unseren Haushalt hier erstmal bereinigen, bevor wir groß da draußen, ne, uns noch multiplizieren mit unserem großen Denken und wundern uns dann, dass das Ding nicht rückwirkungsfrei ist, ne, dass es dann zurückschlägt.
Noch passiert das ja jetzt schon. Also wir
Ja,
sind ja
absolut.
mittendrin. Das wird ja jetzt rausgelassen, wie das, es wird ja genutzt, es wird gefüttert.
Ja, das sind ganz andere Interessen. Jeder möchte der Erste sein. Ja, es sind große Tech-Firmen, die jetzt in so einem Rat Race, ja, also so ein Wettkampf drin sind. Wer als Erster da, ich meine, das ist ein ganz anderer, das Ding ist schon längst aus der Hand. Ne? Aber auch da, wie gesagt, die Verantwortung, die dahinter steckt, die müssen wir. Wir müssen die Verantwortung übernehmen und der achtsame Umgang ist unsere Aufgabe, können nicht die Maschinen immer dafür verantwortlich machen. Und das Allerschlimmste ist, und das sehe ich sehr oft auf LinkedIn mittlerweile, da geht es ja immer, jeder zweite Text, es geht um Reichweite, es geht um, wie kriege ich noch mehr, wie komme ich aus meinem Bubble raus und bla und blub, ja, wie formuliere ich meinen Text? Ja, wir fangen an, Algorithmen zu befriedigen und fangen an, nicht mehr so zu denken, wie wir selbst denken, sondern wie eine Maschine denkt. Du kennst ja, ne? Ein Bild und so ein ellenlanger Text und alle diskutieren darunter. Und eigentlich geht es gar nicht darum, um die Diskussion, sondern es hört immer mit der letzten Frage, wie findest du denn das? Ja, okay, dann fangen die alle hier. Da, 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 da. Ja, und damit erhofft man, da ist immer dieser Hintergedanke von ROI. Ja, es ist ja eigentlich nicht zweckfrei, ne? So, und letztendlich versucht man die Algorithmen. Ja, LinkedIn hat jetzt die Algorithmen geändert. Jetzt muss ich anders, ja, jetzt muss ich anstatt jetzt Profilbilden, Landschaftsaufnahme oder was auch immer, ja. Das ist ja keine, also veräppelt man sich ja selbstständig, ja. Und es nutzt dann nicht groß über Achtsamkeit und so weiter zu reden, wenn man selbst nicht danach handelt. Ne? Ja. Man kommt immer wieder zurück zum drei Finger zeigen auf mich, wenn ich auf jemanden zeige. Ne?
Also du
Ja.
meinst mit der Verantwortung bei uns anfangen, bei
Ja,
jedem einen
absolut.
selbst.
Ja.
Ne? Wir
Man kann
müssen
die
nicht
Welt.
darauf warten, dass die Politik etwas verändert, dass die Strukturen von oben geändert werden, dass die Wirtschaft etwas verändert, sondern wir müssen bei uns selbst anfangen.
Genau, und die, also die, genau die Frage nach der Migration, die Frage kriege ich ja sehr oft. Bist du beleidigt, wenn dich jemand fragt, woher kommst du ursprünglich, dann sage ich, das ist doch eine Chance, eine Brücke aufzubauen. Ich kann natürlich patzig darauf reagieren, dann habe ich sein Vorurteil bestätigt. Die Brücke ist kaputt, also gehe ich erstmal die extra Meile und was zurückkommt, ist überwältigend. Aber geh doch mal die extra Meile und stell mal vor, wenn der andere das auch tut. Na, weil dann kriege ich die Diskussion, wieso müssen wir denn die extra Meile? Dann halt, mach es halt nicht. Ne? Wirst schon sehen, was passiert. Na, und deswegen, ich muss immer wieder fragen, was kann ich denn jetzt dazu beitragen, ohne sich ständig in Diskriminierung und diesen ganzen On-Vogue-Geschichten, ja. Was ist political correct? Nein, wie kann ich möglichst achtsam jetzt die Situation begegnen? Hier, jetzt, in diesem Augenblick. That's all. Wenn es zurückkommt, was ist gut, wenn nicht? Ich habe zumindest mal den Schritt getan. Ne? Und so ist auch das Buch auch geschrieben. Bei jedem Kapitel komme ich immer wieder zu diesem Punkt, was kann ich denn dazu beitragen? Und ohne jetzt irgendjemand immer mich als Opfer zu sehen, sondern ich handle aus einer Freiheit im Hier und Jetzt, aus einer Klarheit heraus, mit bestem Gewissen. Punkt. Wenn es zurückkommt, gut, wenn nicht, habe ich zumindest gehandelt.
Ja, da fühle ich sehr stark nach, was du sagst, und bin manchmal sehr verwirrt auch über die Aussagen, die da draußen passieren, dass sich ganz viele angegriffen fühlen, alleine in dieser Frage, woher kommst denn du ursprünglich? Weil ich kenne die ja auch. Ich sehe zwar nicht so aus wie aus dem Osten, ich werde meistens in den Süden irgendwo hin
In
verankert.
Italien oder irgendwie
In
so, ne?
Italien oder Spanien oder so, somit werde ich einfach per se schon gefragt und ich habe diese Frage noch nie als diskriminierend empfunden. Ich habe sie immer als eine positive Absicht empfunden, dass ich es schön fand, dass sich der Mensch für mich interessiert und
Genau.
nicht so mich irgendwohin schubladisieren, auch wenn das vielleicht sowieso schon passiert, weil das bei uns einfach passiert, wenn wir unbewusst durch die Welt gehen, aber es kann genauso gut auch sein, ja, das ist eine Frage, die Verbindung miteinander fördert, die in
Genau.
Kontakt kommen lässt, die uns zu anderen Themen führen, weil wir für den Moment nicht wissen, was wir anders fragen wollen, können, sollen, und weil sie einfach vorderst vorne jetzt gerade ist. Okay. Trotzdem finde ich so, ich weiß nicht, wie du das auch erlebt hast bei der Polizei, weil du,
Wollte ich gerade darauf eingehen. Jetzt war genau
ne?
diese Frage, ne? Die haben gesagt, okay, wieso? Hast du denn Eskalation erlebt? Dann habe ich gesagt, kein einziges Mal, weil ich immer die Extrameile gegangen bin am Anfang, obwohl ich gar nicht als Extrameile gesehen habe. Ja? Ich bezeichne das nur so heute, weil das dann einfacher verständlich ist. Und danach entspannte sich die Situation relativ schnell. Beispiel, ne? Können Sie sich ausweisen oder haben Sie was getrunken? Und dann könnte ich die Grundsatzdiskussion anfangen, wieso denn ich? Ne? Wieso ziehen Sie mich raus? Ne? So. Und wenn ich sage, ja klar, ne? Also nicht klar getrunken, wo ich hier ist mein Ausweis. Und schon ergab sich ein interessantes Gespräch und haben wir über irgendwas anderes unterhalten. So. Die andere Seite ist, er trainiert drauf, nach Muster zu gehen. Ja? Okay, und der hat irgendwie ein Muster im Kopf und ein Vorurteil. Und wenn ich den noch bestätige, indem ich mich patzig darauf antworte, dann habe ich genau das Gegenteilige bewirkt. Ne? Dann habe ich ihn noch bestätigt. So. Und dann hat die Polizei gesagt, super. Und unser Anspruch muss sein, dass jeder, der etwas anders ausschaut, nicht die extra Meile gehen muss. Das war die Quintessenz. Mit dem Anspruch werden wir rangehen und Sie sagen, Sie gehen immer die extra Meile und wir werden darauf achten, dass Sie nicht die extra Meile gehen müssen. War das nicht toll? Das war die Quintessenz, ne? Und beide Seiten haben gewonnen. In dieser Betrachtungsweise, ne? Die sind sensibilisiert und die extra Meile muss ein anders aussehen, denn nicht gehen. Und das ist Brücke bauen, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Jeder macht einen Schritt nach vorne, anstatt die Vorurteile noch zu bestätigen oder noch eskalieren zu lassen. Wenn Vorurteile darf man haben, ja, weil sonst würden wir in dieser Welt nicht überleben. Aber wir müssen die Vorurteile korrigieren, wenn die nicht stimmten. Das sind ja nur Annahmen. Ne? Wenn ich eine Schlange auf der Straße sehe, gehe ich auch nicht sagen, niedlich und so weiter, sondern die könnte giftig sein. Ne? Bis ich merke, die ist nicht giftig, dann ist es in Ordnung. Kann ich sie anrühren, berühren, kann mein Vorurteil, okay, die grüne ist immer nicht, keine. Also eine strenge ingenieursmäßige Vorgehensweise. Ich habe ein Modell im Kopf, das Modell verifiziere ich, ja, und korrigiere mein Modell.
Und da sind wir ja wieder beim Bewusstsein.
Genau, ne?
Ja.
Und deswegen war das eine tolle. Wir haben ja so Bilder geschickt. Und wir strahlen alle, ja, bei der Diskussion, was man ja normal nicht annimmt, ne? 4, 5 Sterne, Polizisten in Uniform, haben wir ein sehr, naja, ein strengen Gesicht auch, so war überhaupt nicht der Fall. Weil wir Brücken gebaut haben, relativ schnell am Anfang. Und jeder hatte eine gute Intention dabei. Und keiner wollte jetzt irgendwie auf einen Showdown. Also der Polizeichef, der hatte nicht vorab gesagt, wer kommt. Wir haben einen Überraschungsgast und wir werden mal zusammen diskutieren, ne, ein aktuelles Thema. Und klar hatten sie einen Namen, die haben es wahrscheinlich gegoogelt und wussten aber auch nicht, was auf sie zukommt. Ne? Kommt jetzt einer, der jetzt nur noch anklagt und sagt, ich wurde da und da, ne? Oder was auch immer. Also wir saßen dann zusammen in einem Raum. Ja? Aber relativ schnell, in wenigen Minuten, war das eine ganz andere Situation und sehr konstruktiv in dem Sinne, dass, hey, wir gehen mit einem Aha-Erlebnis raus und alle haben was dazu gelernt. Ne? Ich war ganz entzückt, als sie gesagt haben, und unser Anspruch muss sein, dass sie nicht die Extrameile gehen müssen. Das ist nicht toll.
Sehr. Das zeigt jetzt auch wieder, dass einfach sich also beide Parteien einfach wie begegnen müssen
Genau.
und die Offenheit mitbringen, auch da das
Genau.
Bewusstsein reinzustecken.
Genau.
Und trotzdem würde mich interessieren, wie denn das gewesen wäre. Also du hast jetzt gesagt, sie wussten nicht, wer der Gast ist. Den Namen haben sie gewusst, vielleicht haben sie dich gegoogelt. Macht das etwas mit uns, wenn wir wissen, ah, dieser Mensch hat diesen Beruf
Oh
ausgeübt, hat
ja.
vielleicht auch diesen Weg gegangen? Da bringe ich ja per se schon ein anderes Bild dann auch mit und auch eine andere Erwartung geht dann auch anders auf den Menschen zu.
Absolut, du hast vollkommen recht, ja. Also ich versuche niemals zu sagen, was ich mache. Also wenn ich früher beruflich sehr viel unterwegs war im Flieger, dann habe ich mit meinem Nachbarn einfach unterhalten, ja? Wenn er irgendwas gefragt hat und irgendwann kam die Frage, was machst du denn beruflich? Dann habe ich immer raten lassen. Und es war immer so, je nach Thema haben sie mich für einen Arzt gehalten oder einen Philosoph oder was auch immer. Und dann, ach, Ingenieur, ne, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Es sei denn, ich hatte irgendwelche Schaltpläne in der Hand. Ne? So. Und das ist eigentlich ein viel besseres, eine bessere Kommunikation, bei ich bin anzufangen, Punkt, anstatt ich bin dies oder jenes und dann gleich mal vielleicht, ne? Das muss man mal versuchen. Einfach gar nicht verraten, was man so beruflich macht. Und einfach auf ein Gespräch sich entwickeln, also entwickeln lassen, und dann kommt meistens die Frage, und dann sind die meisten überrascht, weil sie bestimmte Annahmen hatten. Und aber der Mensch hat sich als Mensch gezeigt und nicht als Beruf oder Etikett, ne, mit dem Label. Und das, die hatten eine Beschreibung von mir, ja, aber die wussten nicht, was ich jetzt. Na klar, ein exotisch aussehender, erfolgreicher Mensch, der kommt jetzt. Unser Chef hat ihn eingeladen, ja, und wir werden jetzt im Austausch treten. Jetzt wussten die aber nicht, ne, ist das ein Anklagender, weil oft passiert das ja, ne, dass man gleich eine Liste von Beispielen hat, wo man diskriminiert wurde, vermeintlich. Und ich habe auch 6 oder 7 Beispiele genannt. Ich habe auch ein paar Beispiele im Buch drin. Aber die hätten genauso gut in die andere Richtung laufen können. Und bei mir war es halt nicht so. Und dann war die Frage, wieso ist denn das bei dir nicht so? Ne? Wieso eskaliert das? Also wieso endet das immer positiv? Ne? Und dann habe ich dann den Begriff Extrameile sozusagen gesagt, okay, ich habe gelernt, wenn man diesen Begriff Extrameile nennt, dann versteht das jeder. Obwohl ich das so nicht sehe, aber ich nenne das mal so. Und ich mache den ersten Schritt. Und dann macht der andere genauso den nächsten Schritt, ja. Und dann ist die Diskussion relativ schnell beendet. Beispiel, ich komme aus USA zurück, habe meinen Koffer dabei, ja, und will in Deutschland einreisen. Und natürlich im Zollbeamtin, ne? Woher kommen Sie denn jetzt gerade? Ne? Haben Sie denn, was haben Sie denn im Koffer? Und ich so, ich komme von einer Geschäftsreise, eine ganz vernünftige Hochdeutsch, und sagt sie, dann gehen Sie weiter. Hätte ich gesagt, wieso ziehen Sie mich denn jetzt raus? Okay, habe ich viel Zeit, dann verbringe ich 2 Stunden mit dir, die mir jetzt alles angucken, weil sie geht davon aus, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Ja, und davon habe ich jede Menge solche Beispiele, das sind relativ schnell die Sache erledigt war. Ne?
Und trotzdem kannst du da sagen, oder ja, das ist jetzt vielleicht eine komische Frage, sage ich jetzt mal. Würdest denn du da sagen, dass man dich da jetzt rausgenommen hat, alleine wegen deinem Aussehen
Kann schon
oder?
sein, ja, kann schon sein, weil die wahrscheinlich solche Erlebnisse hatten, ja, oder Erfahrungen gemacht haben, weil jeder macht das ja aus irgendeinem Muster. Jetzt kann ich versuchen herauszufinden, warum hat er denn das gemacht, oder okay, er hat es gemacht, ist okay. Ja, was immer der Grund gewesen sein, ich gehe davon aus, er macht jetzt nur seinen Job. Warum soll ich denn so weit denken und mir alle möglichen Szenarien im Kopf ausmalen? Sondern gehe einfach davon aus, dass er das macht, wofür er ausgebildet ist. Na, und lass ihn einfach mal das machen. Ich würde sogar fast schon sagen, the path of the lazy one. Why should I think so much about it? Just let him do his job. Und es ist interessant, wie die Reaktion sich innerhalb von wirklich nach einem Satz sich ändert. Plötzlich strahlt man oder nein, ja, passt schon, ne? Oder da kommt irgendwas Lustiges zurück. Ich habe sogar einmal, da hatte ich 2 Koffer dabei gehabt und da waren nur Bücher drin. Ich kam aus USA, habe nur Bücher gekauft von einer Geschäftsreise. Dann hat sie mich gefragt, ne? Was haben Sie denn in 2 Koffern? Und dann habe ich gesagt, ich habe nur Bücher, aber machen Sie doch mal ruhig auf, das schadet bestimmt nicht. Und sie so, ach so, ne? So, hat sie die aufgemacht, dann kamen nur Bücher rein und dann habe ich gesagt, es tut mir leid. Ich habe es jetzt nicht so gemeint, und sagte, ja, wer geht denn davon wirklich aus, dass da nur Bücher drin sind? Und dann machen sie noch so eine Bemerkung. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, da haben wir gelacht zusammen, und dann war die Sache erledigt. Ne?
Ja, also ich kann schon sagen, du bist ein richtiges Vorbild auch für diese Welt, zu zeigen, dass wir aus dieser Opferrolle heraussteigen können und den ersten Schritt zu machen oder wie du es nennst, die extra Meile oder einfach eine gewisse Haltung zu leben, dass wir so von der positiven Absicht ausgehen,
Genau.
auch im Wissen, dass wir schnell schubladisieren, aber ich muss mich da nicht in die Schublade hineinbewegen.
Genau, ne? Also wieso soll ich jetzt seinen Vorteil bestätigen, wenn er eins gehabt hätte? Na, also das kann ja nur abbauend wirken. Ist doch eigentlich eine sehr Ingenieursvorgehensweise, ne? Ein sehr kausale, ja. Ja, also auf jeden Fall. Aber ich fand, wie gesagt, die Response der Polizei so toll, dass sie gesagt haben, super, verstanden. Und wir achten mal drauf. Das ist genau der. Und das fand ich wirklich großartig. Ne? Also beide haben was dazugelernt, ne?
Das Buch hast du ja nun geschrieben aus deiner eigenen Bewegung heraus, aber eben auch für die Welt, dass die Welt das ja liest.
Oh ja, es ist ein Haltungsbuch. Also eigentlich wollte ich gar nicht über Migration und Vielfalt, sondern zeigen, ja, es ist letztendlich, es geht um das Miteinander, um die Menschlichkeit ohne erhobenen Zeigefinger. Und deswegen habe ich alles Beispiele aus meinem Leben, damit ich sehr subjektiv bleibe, weil das sind ja meine Erfahrungen. Ich kann es nicht verallgemeinern. Ich kann nur eine Perspektive anbieten. Und dann habe ich gedacht, jetzt schauen wir mal, was passiert, ne, wenn ich jetzt das mache. Und jedes Mal kam die Antwort zurück, ja, das haben wir gar nicht erwartet, ne? Also wir haben ein anklagendes Buch erwartet, wo jemand wirklich eine ganz niederschmetternde Kindheit hatte und hier auch noch hier. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, das hätte ich auch machen können. Ja? Ich habe auch viel im Gepäck durch meine Kriegserfahrung relativ früh, aber ich habe doch die Freiheit, mich auf das Gute einzulassen und das andere ist halt passiert und das lasse ich dann ruhen. Wieso soll ich das denn nochmal alles und was hat man denn davon? Ne? Dann redet jeder darüber und diskutiert und dann, wie bringe ich die Menschen hier und jetzt zu handeln? Ne? Das war mir wichtig und die Beispiele sind einfach dazu da. Ja, das kann so gehen oder so gehen. Und so ist es bei mir gelaufen. Und bei allen Beispielen habe ich genug Zeugen. Das heißt, wenn du jetzt mir sagst, das kann ja wohl nicht stimmen, dann sage ich, okay, ruf den an. Der war dabei. Die sind alle in der Danksagung. Ich habe die nicht in den Geschichten drin, sondern hinten. Und das Witzige war, manche habe ich habe da auch niemandem erzählt, dass die da in der Danksagung drin sind, weil ich wollte nicht, dass die deswegen das Buch lesen müssen jetzt, ne? Dann haben sie sich selbst entdeckt und der spricht ja über mich, um Gottes Willen. Und dann haben die mich angerufen. Oh Mann, es war ja ein Ding. Ich wurde ja richtig rot. Der spricht ja über mich jetzt gerade.
So gut.
Ja, und deswegen, es ist ein Buch über Haltung und Menschlichkeit. Und das war mir ein Anliegen, das war immer ein Thema für mich und das habe ich halt zusammengeschrieben. Und so einfach wie möglich. Nachvollziehbar, ohne große soziologische, philosophische Ansätze, die einen nur noch verwirren, sondern runterlesbar, dass man gar nicht merkt, dass man 10 Seiten gelesen hat.
Ja, es ist wirklich sehr witzig geschrieben, zumindest das, was ich
Ja,
bisher so
wirklich aus
gelesen
meinem
habe.
Leben.
Sehr humorvoll mit diesem positiven Blick auch darauf und wahnsinnig auseinandergenommen, die Sprache, wie du die
Ja, da
Sprache
habe ich sehr, sehr
ausliest.
viel. Das war eine sehr harte Zeit, die Sprache zu verstehen. Und ich wollte es genau wissen, ne? Wo die Redewendungen herkommen, wo bestimmte Ausdrücke, warum die so verwendet werden. Und auch Sachen wie, ich habe mich schwarz geärgert oder schwarz fahren. Hat das was mit Rassismus zu tun? Ne? Ich wollte es wissen. Eigentlich habe ich es gar nicht für die anderen gemacht. Ich wollte es wissen und das habe ich halt zusammengetragen. Ne? Und viele, die mich kennen, die das Feedback war, also genauso wie du bist, wie du sprichst. So hat man den Eindruck, man sitzt mit dir zusammen und wir unterhalten uns gerade. So ist es auch geschrieben. Was nicht einfach ist, so zu schreiben. Sobald man anfängt zu schreiben, wird man so ein bisschen literarisch und verstellt sich so ein bisschen. Und das ist halt schwierig, nicht so einfach, so zu schreiben. Wie man geradeaus so schreibt, ne? Oder spricht. Das war eigentlich die größte Herausforderung bei dem Buch, nicht der Inhalt.
Ja, wir werden ja auf eine gewisse Art und Weise auch konditioniert, ne?
Genau.
Wie geschrieben wird, wie wir gewisse Dinge ausdrücken, damit es ein anderer versteht und weniger wir einfach sein, dass wir selbst sind und uns so ausdrücken, wie wir uns ausdrücken. Was würdest denn du sagen oder was wünschst denn du der Welt da draußen oder den Menschen?
Also ich glaube, wir müssen alle mal erstmal, bevor wir auf andere zeigen, erstmal bei uns anfangen. Wenn wir die Welt retten wollen, dann müssen wir uns erstmal, we have to clean ourselves innerly, ja? Da müssen wir erstmal anfangen. Und das, man muss das dann auch leben in der Hoffnung, dass es zumindest meine Umgebung in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Anstatt versuchen, alle mal auf Meditation zu bringen oder auf irgendeine Agenda zu bringen, sondern man muss mit der Haltung auch nicht nur darüber reden, sondern auch handeln. Das wünsche ich mir, dass man das, dieses kostbare Leben, was wir haben, das Wesen, was uns geschenkt wurde, das Bewusstsein, was wir haben, das wertzuschätzen, in Dankbarkeit zu leben und sich um die Umgebung zu kümmern, in irgendeiner Form. Und das kann jeder. Es muss kein bestimmter Beruf sein. Jeder Beruf ist wichtig. Es ist immer die Frage, mit welcher Haltung ich das ausübe. Und damit kann ich zumindest mal für meine Umgebung einen Beitrag leisten. Ne? Ohne mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend zu laufen. Das bringt nichts. Im Gegenteil.
Bei uns selbst anfangen und den Zeigefinger auch bei uns selbst etwas runterzunehmen.
Genau. Und zu gucken, was nach außen zeigt, ist ein Finger. Was nach innen zeigt, sind drei Finger. So.
Aha.
Ja, na hier. Das heißt, das sind die Erinnerungen. Dreimal wird auf mich gezeigt, als einmal nach draußen. Also fange ich lieber mal da an, wo dreimal gezeigt wird.
Aber auch so die eigenen Themen mal so mehr auch anzunehmen und zu akzeptieren, egal wo ich herkomme, egal was
Genau.
mir geschehen ist. Also nicht ganz egal, natürlich nicht, aber mal so ja wirklich den positiven Blick drauf zu schauen, das anzunehmen.
Also nicht zu sehr die Inhalte des Bewusstseins sich da zu verstricken, sondern bei der Klarheit des Bewusstseins, was immer still ist, was immer klar ist, ja, da zu verweilen und daraus zu handeln, anstatt, ja, bei den Inhalten immer von einem Inhalt zum anderen springen und versuchen, sich zu managen und optimieren und nein. Das Bewusstsein ist das Kostbarste und ich versuche wirklich den Ausdruck Bewusstsein zu verwenden und nicht Gott und Divine und Tao und ne, Bodhisattva, was auch immer, Brahman, um neutral zu bleiben, weil da kann ich jeden abholen. Aber wenn einer jetzt unbedingt von Christ Awareness reden möchte, kann ich auch, oder wenn er jetzt religiös, dann kann ich den Ausdruck auch so ein bisschen, ne, entsprechend tweaken. Aber Bewusstsein ist etwas, wo ich jeden abholen kann, wer will das denn verleugnen? Wir sind bewusste Wesen. Und allein um die Aussage machen zu können, bewusste Wesen, muss ich bewusst sein. Auch wenn ich Bewusstsein verneine, muss Bewusstsein da sein, um das verneinen zu können. Also habe ich jeden erstmal abgeholt. Und wenn einer eine tolle Philosophie hat, ist in Ordnung. Wenn einer eine tolle Religion hat, ist in Ordnung. Wenn einer nur spirituell ist, ist in Ordnung. Wenn einer ein Atheist ist, ist in Ordnung. Unterm Strich, wie handelt er? Ist er mitfühlend? Ist er, ne? Kümmert er sich drum? Und wenn er das nicht tut, dann muss er seinen Weg hinterfragen. Ich werde es nicht tun. Er muss selbst seinen Weg hinterfragen, aber entscheidend ist unterm Strich, was kommt das daraus? Ne? Egal welchen Weg er genommen hat, kommen da diese universellen Eigenschaften zum Vorschein? Wenn nicht, dann zeigen drei Finger auf mich und sagen: Hey, then you might want to question your path. Ja? Warum das nicht der Fall ist. Ne? Das heißt, es führt immer wieder zurück zu mir.
Ja.
No excuses. Ne?
Es gibt ja da den schönen Spruch, what goes around, comes around.
Genau.
Genau, es kommt ja immer wieder zurück zu mir. Ja, wow. Jetzt schon über eine Stunde.
Oh, jetzt gucke ich auf die, oh, ja, 11:22 Uhr. Alle
Danke.
deine Kollegen sind schon weg.
Ja, Sie haben auch gesagt, Sie können nicht die ganze Zeit
Naja,
dabei
ist
sein.
einfällig.
Aber wir haben es jetzt ja aufgenommen und Sie können es ja noch nachhören, wenn das Interesse da ist. Ich sage dir jetzt schon mal danke für deine Zeit und
War mir Freude.
dich selbst und das, was du hier mitgebracht hast in den Raum. Und ja, es hat mich total gefreut, dass du dich gemeldet hast und gesagt hast, hey, ich komme auch mal vorbei und dass ich dich jetzt oder wir das jetzt aufnehmen konnten, denn ich glaube, es kann doch den einen oder anderen noch inspirieren, um zu sehen, wie wir unterwegs sein können, auch wenn wir eben, wie wir aufgewachsen sind, das spielt.
Wir haben alle unsere Geschichten, ja.
Genau, wir haben alle einen Rucksack, den wir mit uns tragen. Und es kommt auf die Haltung drauf an und wie
Genau.
wir dem gegenüber auch stehen und den Menschen und mit welcher positiven Absicht wir dahinter gehen.
Nee, ich fand das toll, dass du an mich gedacht hast. Und ich fand das auch damals toll, als du mich angeschrieben hast wegen Meditation. Und so kam wir ins Gespräch. Und das ist sozusagen der Climax, ne? Dass wir jetzt so ein Gespräch in der vollen Bandbreite führen, im Kontext, ne? Dass Meditation nicht was Losgelöstes ist, sondern das ist das Leben schlechthin. Life is meditation. It's not something you do, it's something you are.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja, dann danke vielmal.
Stoppst du jetzt die Aufnahme? Ne?